Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Yay, da sind wir wieder. Und ja, wir haben auch, wie viele andere Menschen auf dieser Welt, in meinem Fall schweren Herzens, und ich sage auch gleich von mir aus gerne warum, die jüngst abgelaufene Fußball-Europameisterschaft als Fernsehzuschauer ihn begleitet und ja, und ich glaube, im Zuge dieses Sportturniers ist dir auch eingefallen, dass da ein Thema vielleicht für uns versteckt oder nicht so versteckt liegen könnte, ne? Und
ja,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du ja mal kurz sagen, was das für ein Thema wäre.
Ja, also ich habe viele Spiele gesehen und auch gelegentlich in unserer Straße mich umgeblickt und festgestellt, dass wie öfter schon einmal während solcher sportlicher Wettbewerbe einige Häuser beflaggt waren mit der Deutschlandflagge. Und gelegentlich haben wir hier auch in Aachen an anderen Häusern andere Flaggen gesehen, natürlich weniger, zum Beispiel spanische und portugiesische Flaggen, aber auch gestern oder vorgestern habe ich sogar meine englische Flagge an einem Auto gesehen. Und da fiel mir ein, dass das Ganze etwas zu tun hat mit dem Ausdruck, wir unterstützen die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mhm. Und in einem philosophischen, wahrscheinlich auch in einem kulturwissenschaftlichen Kontext gehört diese Unterstützung einer Nationalmannschaft vielleicht in den Kontext von Patriotismus. Mhm. Und Patriotismus finde ich ein interessantes Thema, deshalb, weil auch die Art und Weise, wie die verschiedenen Fangruppen der unterschiedlichen Nationalmannschaften ihren Patriotismus inszenieren, ja sehr verschieden ist und manches mir irgendwie sympathisch, anderes furchtbar abstoßend ist. Da dachte ich, da wäre es mal gut, ich würde mit einem Kulturwissenschaftler mal klären, wie man das am besten einzuschätzen hat und vor allen Dingen, wie das zu bewerten ist. Und dann gibt es ja jetzt auch noch ziemliche Turbulenzen in England. Das können wir vielleicht auch damit einbinden.
Genau, die hässliche Fratze des Patriotismus zeigt sich da auch wieder.
Ja, pass auf, da habe ich da gleich eine Korrektur anzubringen. Also ich habe darüber nachgedacht, ob diese Beleidigung der drei dunkelhäutigen Nationalspieler, ob das wirklich unter den Titel Patriotismus gefasst werden kann. Und ich habe folgendes Bedenken. Also in meiner Sicht repräsentiert eine Nationalmannschaft eine Nation. So ähnlich wie immer, wenn bei Olympischen Spielen die Medaillen verliehen werden, wird der Name der Athletin, des Athleten genannt und dann representing und dann kommt der Staat dahinter, nicht? Und dann werden auch die Flaggen hochgezogen, der drei, und die Nationalhymne gespielt und zwar des Goldmedaillensiegers, nicht? Oder der Siegerin. Also da ist deutlich sozusagen von der ganzen Organisation her ein Zusammenhang erstellt zwischen einem Individuum und einer größeren Gemeinschaft wie einer Nation oder einem Staat. Nicht? Die drei beleidigten Spieler sind Mitglied der englischen Nationalmannschaft und repräsentieren deshalb, weil sie ausgewählt wurden als Teil dieser Mannschaft, diese Nation. Und wenn man jetzt sozusagen sie beleidigt, dann beleidigt man ja gewissermaßen die Repräsentanten der Nation. Mhm. Und das ist zumindest nicht patriotisch. Mhm. Also müsste man das anders beschreiben. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist auch etwas ganz anderes. Das hat mit Patriotismus nichts zu tun, sondern mit Rassismus, glaube ich. Und ich glaube, es hat etwas zu tun mit einer Art Selbstentlastungssyndrom, das man klassischerweise unter dem Titel Schulden na, heißt er Schuldenbock? Nein, Sündenbock.
Sündenbock.
Sündenbock klassifiziert. Also man sucht einen Sündenbock, man will es nicht selber sein und dann sucht man nach denjenigen in einer Mannschaft, die einem am unähnlichsten sind. Und dann findet man diejenigen, die eine andere Hautfarbe haben, auf den ersten Blick. Also, und das ist ja, das Ganze ist ja offenbar höchst primitiv. Ich habe das, habe jetzt die Art der Beleidigung nicht mitbekommen, sondern nur, was in den Zeitungen steht. Aber ich habe auch gehört, dass es da Angriffe auch für dunkelhäutige Engländer gegeben hat. Die ja, gar
schwarze Briten, glaube ich, ist ein besseres Wort, oder schwarze Engländer als also, dunkelhäutige, sagt man, glaube ich, eigentlich nicht mehr.
Ja gut, ich bin sozusagen aus diesem Diskurs ein bisschen rausgefahren. Ja, gut, also sagtest du schwarze Briten?
Ja, ich hätte das
jetzt... Also das finde ich nur wieder komisch, aber...
Oder schwarze Engländer,
ich,
oder?
Ja gut, also ich werde mich jetzt deiner Redeweise anpassen und sagen schwarze. Diese schwarzen Briten, also es wurden schwarze Briten offenbar auch verfolgt oder geschubst und es gab Plakate, auf denen die als Werbeträger dargestellt wurden und die sind dann beschmiert worden und so. Also das ist alles sehr unerfreulich.
Aber ich glaube, es ist interessant, ich würde da gerne mal einhaken.
Weil ja,
ich,
bitte.
Das ist interessant, das ist also für einen Kulturwissenschaftler, also ist es eine fast, also fast grenzt es an eine naive Vorstellung zu sagen, das eine ist eben der wunderschöne Patriotismus und wenn dann ja und wenn man jetzt dann halt dann rassistisch ist, dann dann ist es eben kein Patriotismus, weil dann sozusagen jagt man ja die eigene Nation ins Bockshorn. Ich glaube, kulturhistorisch ist es einfach ganz einfach so, dass für die meisten Nationalstaaten in Europa, und um die ging es ja jetzt zumindest mal bei diesem Turnier, dass sie eine Imagination von sich selber haben als weiße Ethnostaaten. Und das gilt überraschenderweise auch für England. Und insofern ist eben ein Teil der Nationenliebe, ist, dass man sie als weiß imaginiert. Und insofern ja, diese als andere erkennt. Patriotismus und Rassismus sind Zwillinge. Ne? Das ist ein konzeptuelles Paar. Das eine ist... das ist kulturhistorisch aufeinander, baut das auf. Es gibt ein wunderschönes Buch dazu von Paul Gilroy, da sagt der Titel schon alles, There Ain't No Black in the Union Jack. Und ich glaube, das ist genau das, was wir da sehen. Wir sehen die Logik der Liebe zu einer Nation, die man als weiß imaginiert und wo man sozusagen in Kauf nimmt, dass schwarze Mitglieder der Gesellschaft beteiligt werden, so sie denn zum Erfolg der Nation beitragen, dass man diese aber gleichzeitig, dass man sie sozusagen immer nur auf Bewährung als Teil der Nation akzeptiert. Gerade in England, also nur, und ich will damit ganz klar sagen, das gilt für Deutschland genauso. Und einer meiner damaligen Lieblingsrapper mit dem Namen Olli Banjo hatte auch mal, glaube ich, in einer seiner Hooklines irgendwie aufgegriffen, diese Idee, und Lukas Podolski singt die Hymne nicht mit. Weil da gab es ja auch diese Diskussion darüber, wie deutsch sind die einzelnen Nationalspieler, ne? Und wer, und die Mesut Özil-Kontroverse.
Ja, ja, ja.
Also das hat damit zu tun, das hat alles mit Patriotismus zu tun.
Ja.
Und ich glaube, du kannst jetzt, man kann jetzt wieder philosophisch abstrakt sagen, wir müssten da konzeptuell unterscheiden.
Ja.
Ich glaube, wir sehen aber dann, dass es kulturhistorisch nie gemacht worden ist. Und das sozusagen deshalb Zwillinge sind. Dann kann man noch so darüber reden, ja, das eine sollte ja was anderes bedeuten. Das können wir hier aber auch gerne tun. Ne? Genau, es gibt auch so einen Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus, wo so Leute, glaube ich, auch versucht haben, genau danach zu unterscheiden, dass das eine eher darauf abzielt, andere Nationen für weniger wertvoll zu halten als die eigene, während Patriotismus erstmal sozusagen die Liebe zum eigenen, zum Vaterland eben ausdrücken soll, also so eine Affektbeziehung beschreibt. Aber ich bin da kritisch, weil ich glaube, dass man kann da, wir können da sozusagen konzeptuell abstrakt drüber reden, aber ich glaube, wir sehen genau bei diesen Angriffen jetzt auf schwarze Menschen in England, dass das eben ja, Patriotismus
lange ja. Also,
ausdrückt.
Es kommt ja immer mal wieder vor, dass unsere methodischen Ansätze nicht identisch sind. Ich hatte gesagt, und darauf beharre ich jetzt erst einmal, ja, ich hatte gesagt, man kann dieses Verhalten mit anderen Konzepten erklären. Nämlich, da ist jemand aus sozusagen, oder da sind Leute, die möchten gerne nicht blamiert sein, fühlen sich blamiert und möchten nicht schuld sein und suchen deshalb einen Sündenbock und sie finden sie dort, wo sie am wenigsten Ähnlichkeiten sehen. Tatsächlich aber auf der sozusagen auf der rationalen Ebene muss man ja sagen, eine Mannschaft wird von einem Trainer zusammengestellt und damit repräsentiert sie als Ganze die Nation. Und also das, was du vorgetragen hast, das erklärt aus meiner Sicht, warum es dann so schnell dazu kommt, dass man ausgerechnet diese drei Leute herauspickt. Aber es erklärt nicht, dass sozusagen Patriotismus unbedingt rassistisch sein muss.
Ja, ist ja nee, das ist okay. Aber ich glaube schon, dass in die Logik des Patriotismus in den europäischen Ethnostaaten Ausgrenzung eben eingeschrieben ist.
Gut, vielleicht hilft uns Folgendes weiter. Ich hatte ja gesagt, jedenfalls aus meiner Sicht, sind manche Erscheinungsformen dieses Phantoms sympathisch, andere tolerabel und andere und wiederum dritte sehr störend. Und ich würde das mit meinen Kategorien wie folgt beschreiben.
Immer ich mit meinen auch. Störend, störend, störend.
Ja, gut. Also ich hatte mir schon gedacht, dass wir da nicht so schnell auf einen Nenner kommen. Aber das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannender, als wenn wir uns nur gegenseitig bestätigen, wie recht wir jeweils haben. Ne, pass auf. Also, ich nehme mal ein paar konkrete Beispiele.
Ja?
Also, die Dänen treten auf, also ich rede jetzt von den Fans, ja, und es ist mir sympathisch, obwohl sie so Sachen singen wie We are red, we are white, we are Danish Dynamite, ja, was auch schon ein bisschen was Militaristisches hat, nicht? Aber das ist irgendwie sympathisch. Und warum ist mir das sympathisch? Nun, ich sehe darin in der Art, wie das präsentiert wird, kein Ansatz von Chauvinismus. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Also Chauvinismus ist definiert als das Gefühl der Überlegenheit der eigenen Gruppe gegenüber anderen. Und das muss nicht eine Nation sein. Das kann zum Beispiel auch ein Geschlecht sein. Es gibt einen männlichen Chauvinismus, es gibt einen rassischen Chauvinismus, es gibt einen nationalen Chauvinismus, alles mögliche. Also jedenfalls dieser Gedanke, dass man wirklich überlegen ist und der andere sozusagen unterlegen ist, das ist das hässliche Element im Patriotismus. Also würde ich sagen, der Patriotismus wird in dem Maße problematisch, wie er chauvinistische Elemente enthält. Und ich will das auf folgende Weise noch erläutern. Es gibt ja diese Fankultur nicht nur bezüglich der Nationalmannschaften, sondern es gibt Fankultur auch bezüglich regionaler Mannschaften. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ich Fan von Alemannia Aachen wäre, was ja nicht der Fall ist, aber könnte ja sein, ja, danke schön. Dann könnte man sagen, ja, das ist ein Ausdruck von Lokalpatriotismus. Mhm. Damit würde ich aber wirklich nicht sagen, also die Kölner können kein Fußball spielen und die Bayern sowieso nicht. Ich würde nur sagen, es würde mir mehr Freude machen, wenn die Aachener besser spielten. Ja, und das finde ich harmlos. Und es ist Ausdruck einer Form von Verbundenheit zu einer Gruppe, mit der man auch tatsächlich zusammenlebt. Und jetzt wäre aus meiner Sicht die Frage, ist so ein Modell, nämlich das lokalpatriotische Modell, das sich im Fußball oder sonst im Sportfantum artikuliert, nicht übertragbar auf das Verhältnis zu einer Nation und einer Nationalmannschaft?
Ja, ich glaube, die Bezugsgröße ist halt dann die Nation. Und das macht dann schon einen Unterschied für mich. Aber nur deshalb, weil ich glaube, aber ich sehe das, was du da vorgetragen hast, es macht total Sinn. Ich glaube, es macht konzeptuell Sinn zu überlegen, gibt es nicht sozusagen unschuldige, harmlose Formen von Patriotismus? Also so gibt es nicht so eine unschuldige Liebe zur Nation. Und ich glaube, theoretisch sollte es die geben können, ne, sozusagen. Ich glaube, dass oft da, also in den allermeisten Fällen ist damit halt so eine Verklärung der Nation als Gemeinschaft verbunden und wer dann eben als Teil der Nation imaginiert wird oder nicht, spielt da eine große Rolle. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal deine zwei konkreten Beispiele, ne, und ich bitte entschuldige, dass ich da jetzt sozusagen auf dieselbe Idee zurückkomme, aber das ist
Ja,
ja
klar, das
eine
ist ja
zentrale Idee, ne?
unser Recht.
Nehmen mal Alemannia Aachen zum Beispiel als Beispiel. Die hatten eine Zeit lang Typhoo Diane als Spieler, ne? Und das war ein afrikanischer Spieler, der dann für Aachen eine Zeit lang auch, glaube ich, ziemlich viel getroffen hat und gut war und so. Der wurde immer extrem beäugt und der war sozusagen immer, spielte wirklich immer auf Bewährung. Also diese Idee von Athleten, die in Deutschland Sport machen und nicht in Anführungsstrichen deutsch aussehen, ne, sondern einen gewissen Migrationshintergrund zum Beispiel erkennen lassen oder so, die sind immer doppelt und dreifach beäugt, gerade wenn es darum geht, zu diesen Kollektiven gehören zu dürfen. Ne? Das ist nämlich genau das. Das ist immer sozusagen, da imaginiert sich sozusagen eine Mitte einer Gesellschaft, ne, die again, also bei europäischen Ethnostaaten sind das Weiße in der Fankultur von Fußball ja auch noch meistens Männer, die meinen, entscheiden zu können, wer dazugehört und wer eben nicht. Und das hat irgendwann ja bei Aachen sogar dazu geführt, dass relativ inoffiziell dann irgendwann die Politik eingeführt worden ist, man kauft am besten keine schwarzen Spieler mehr, ne? Weil die
Aber wusste
sozusagen,
ich gar nicht.
ja, nach Typhoo Diane kannst du mal gucken, wie das da so weitergegangen ist. Das ist zum Beispiel das eine, ne? Und ich war da ja mal bei einem Fußballspiel auf dem alten Tivoli übrigens noch, zwischen der deutschen U21-Nationalmannschaft und der niederländischen damals. Das ist lange her. Aber da haben sie Fans ins Stadion gelassen von Alemannia Aachen, zu einem Zeitpunkt, als Typhoo Diane da noch gespielt hat. Und die haben dann über die Holländer die schlimmsten rassistischen Lieder
Ah.
gesungen, gegen die schwarzen Menschen dort.
Ah, die hatten
Und das,
Schwarze in der
die
Mannschaft,
hat,
den
ja, das ist eine
Niederländern.
U21 gewesen der Niederlande, da ist das zu erwarten, ne, sage ich mal. Auch übrigens eine ganz ähnliche Figur, ne, als Clarence Seedorf damals den Elfmeter
Ah,
geschossen hat.
ja.
Was war da los? Ne? Aber ich will darauf zurückkommen, das waren dann diese Fans von Alemannia Aachen, die schlimmstes rassistisches Liedgut gesungen haben gegen, nun, es war jetzt nicht Typhoo Diane, aber was ist das bitte für eine krasse Logik? Ich glaube, da sah sozusagen eine Verflechtung von lokalem und nationalem Patriotismus und der war auf jeden Fall und dezidiert rassistisch überformt. Das ist eine. Und bei diesen Nationalmannschaften, ich finde auch, das ist natürlich auch Teil des sozusagen des Mediennarrativs, wir finden die Dänen dann harmlos. Es wird dann auch weniger darüber berichtet. Jetzt gab es da auch sozusagen diesen tragischen Fall noch, ne,
Ja,
mit Christian
klar.
Eriksen und so. Da ist es ja dann auch schwer, da nicht empathisch zu sein. Und das wird natürlich auch, ich glaube schon, dass es sowas gibt dann wie die Kollektivierung dieses Traumas, ne, dem da ja alle beigewohnt haben, als der mit einem Herzstillstand umgefallen ist. Aber trotzdem ist das ja für Dänemark auch so. Was ist denn gerade der politische Kontext? Wie sieht diese Nationalmannschaft aus? Da gibt es ja auch ganz klare Ausschüsse. Ist bei Italien übrigens genauso. Der Mancini hat ja gesagt, er will nur in Anführungsstrichen Spieler spielen lassen, die italienisch aussehen oder so, ne? Und dann hat er da den einen Brasilianer,
Ja, die haben
Jorginho.
jetzt aber drei Brasilianer.
Ja, aber den hat er widerwillig sozusagen aufgenommen, ne? Ja, und ich finde halt, das ist komischerweise, immer gibt es diese Beispiele. Man kann jetzt darüber sagen, ja, aber es müsste das ja geben. Dann gebe ich dir auch recht. Aber ich sehe auch bei den Dänen nicht nur das Unschuldige. Ich sehe auch
Ja.
übrigens nicht, also wir nennen das ja gerne so verharmlosend Partypatriotismus oder
Ah, das
Event.
das Wort kannte ich gar
Ja,
nicht.
ist so, glaube ich, 2006 erfunden worden bei
Also,
der
bei der deutschen.
berühmten Heim-WM. Und wir sozusagen, ich glaube, im deutschen Diskurs gibt es ja schon auch so eine selbstreflektierte Auseinandersetzung mit diesem Effekt, der Euro 2006 und
klar,
auch im Prinzip dieser Erfindung des Public Viewings und so,
ja, ja,
und was da mit Deutschland passiert ist und so. Da, ich glaube, die Diskussion darüber läuft schon sehr reflektiert ab, aber trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass, dass ich glaube, ja, also das ist, es gibt für mich, ich kann das nie als unschuldig sehen.
Also, ich verstehe das, ich verstehe das. Also, ich möchte mir einen Rest von Naivität erhalten, aber ich bin offen für deine Kritik. Ich sehe auch die Gefahren, ja. Ich will jetzt aber das noch an zwei Stellen ein bisschen, ich gebe durchaus zu, auch ein bisschen mit bösen Hintergedanken vertiefen. Das eine ist, Italien. Nun hast du das selber angesprochen. Die Inbrunst, ja, mit der die italienische Fußballnationalmannschaft jedes Mal die Hymne singt, ist für mich zunächst einmal befremdlich. Ja, und da, ich nehme das Beispiel, um zu sagen, ich bin da nicht unsensibel. Ich weiß auch, dass Dino Zoff, glaube ich, war ja der Torhüter davor, ein ausgesprochener Nationalist war, nicht?
Nee, Dino Zoff ist lange her.
Ah, nee, wie heißt der davor?
Buffon.
Ja, Buffon, den meine ich. Entschuldigung. Ja,
aber gut, der ist der Nationalist, nicht dass der arme Dino Zoff.
Ja, gut, ich streiche das. Wer streiche das ausdrücklich? Ja? Ja, ich meinte Buffon, ja, der war ja der Nationalist. Ja, gut. Also, schon diese Inbrunst ist für mich auch ein bisschen problematisch. Ja, weil das sozusagen das Quäntchen Selbstironie fehlt, was mir immer wichtig ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, aus diesem Enthusiasmus oder aus dieser Inbrunst schließe ich, aha, das ist eigentlich eine neofaschistische Bande, die da auftritt, ja, oder zumindest eine nationalistische Bande. Also, ich finde, man muss bei allem Verständnis für den Verdacht, dass Vaterlandsliebe, so heißt ja das deutsche Äquivalent, zu unschönen Verhalten gegenüber Menschen führt, die nicht im engen Sinne dazu zu gehören scheinen, muss man auch doch differenzieren dürfen zwischen den Erscheinungsformen. Und das ist mir eben auch wichtig. Also ich würde sagen, das, was in der englischen Fankultur auch schon vor diesem Eklat jetzt nach dem Endspiel aufgetaucht war, war mir immer schon zu nah an Chauvinismus. Das klang immer so, als eigentlich haben wir das ja sowieso verdient. Also egal, wie wir spielen, wir Engländer, wir sind ja so dann quasi die Erfinder und die Könige des Fußballs. Nur ja, das coming home ist auch eine Unverschämtheit. Ja, also ehrlich gesagt, aber damit wir jetzt nicht nur über Fußball reden, damit will ich deutlich machen, es für mich, der ich nicht so sehr in dieser Rassismusdebatte verankert bin wie du, macht das schon einen Unterschied, ob man so daherkommt wie die Dänen oder die Italiener oder dann als Extremfall auch schon vor dem Eklat die Engländer. Nicht? Auch die Franzosen treten viel verhaltener auf. Nicht? Gut, das ist der eine Punkt. Ne? Und insofern würde ich sagen, wenn jemand ein Fan ist, als Deutscher zum Beispiel von der italienischen Fußballnationalmannschaft oder von der belgischen Fußballnationalmannschaft weiß ich was, von der spanischen Fußballnationalmannschaft. Ich habe ja wirklich eine Schwäche für die Spanier entwickelt und dein Bruder für die Belgier. Dann ist ja sozusagen da eine gewisse Trennung von Patriotismus und Fantum. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist schon, man ist Fan der Mannschaft, die die eigene Nation repräsentiert. So, komm auf ein anderes Thema. Du sagst, da gibt es diese Imagination einer Ethno-Weißen, oder sagt es, einer ethno-weißen Nation, und das sei bei den Ethno-Staaten in Europa nun der Fall. Ja, glaube ich. Aber was ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Also, ich kenne den Ausdruck A Nation of Nations. Und würdest du als Amerikanist sagen, auch da ist sozusagen die Nation ethno-weiß imaginiert?
Ja, in aller Regel schon. Also zumindest mit einem Zentrum, mit einem ethno-weißen Zentrum. Ist auch, würde ich sagen, Stand der Forschung. Ne? Also wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, Siedlungskolonialismus, das ist ja was, das gerade in der Imagination der amerikanischen Nation ganz zentral weggedacht wird. Also fast sozusagen psychoanalytisch verdrängt wird. Denn die feiern ja, also gut, die feiern den 4. Juli, aber die feiern ja eben auch Thanksgiving,
ja,
als sozusagen ein großes Verbrüderungsfest mit der indigenen Bevölkerung. Und der ganze genozide Krieg, der dort siedlungskolonialistische Krieg, der dort geführt worden ist, der fällt ja sozusagen in der amerikanischen Debatte bei der Imagination der Nation komplett unter den Tisch. Ne? Und Native Americans, glaube ich, werden einfach weitgehend, und deren Bedürfnisse und Belange werden auf nationaler Ebene, sag ich mal, weitgehend ignoriert. Wir haben, glaube ich, jetzt die erste indigene Ministerin überhaupt.
Ja, das, ne, haben wir. Das,
ja, stimmt. Aber überhaupt.
Der Heimat, oder? Heimatmuseum?
Heimatministerium in den Vereinigten Staaten. Und ganz ehrlich, also ich meine, ich sage auch nicht, es gibt da weniger oder mehr Rassismus. Also man liest jetzt gerade auf Twitter auch, die Engländer sind die rassistischsten und so. Das halte ich alles für Quatsch. Ich glaube, jede Nation hat ihre eigenen patriotistischen Praktiken, genauso wie du das gesagt hast. Und damit einher gehen auch ihre eigenen Rassismen, ne? Unsere Rassismen.
Also
ich glaube, dass es da schon eine wichtige Differenzierung gibt. Und ich glaube zum Beispiel, es ist auch nicht umsonst so. Und es ist auch nicht umsonst so übrigens, dass viel von dem, was wir jetzt als Nationalkultur und patriotische Kultur besprechen, sich eben in den Sport ausgelagert hat. Ne?
Ja gut, das hat...
Also insofern finde ich, hat das schon eine Legitimation, dass wir darüber reden. Wir müssen jetzt nicht nur über die EM reden, nee, aber ich finde, es ist ja genau, wenn es darum geht, zum Beispiel, das Paradebeispiel ist ja auch immer Zinedine Zidane, der dann gefeiert worden ist, natürlich, das darf man ja auch nie vergessen, diese Narrative, die dann durch die Medien laufen, die sind ja auch selber nicht unschuldig. Das ist ja nicht so, dass das einfach passiert und Fahrt aufnimmt. Das wird ja gestreut. Also das ist, da ist dann Adidas dran beteiligt. Ne? Das gilt für Deutschland ja genauso. Das ist ja massiv, wird das ja medial betreut. Und zwar nicht in dem Sinne, dass da immer irgendwer eine Kamera drauf hält, sondern das wird ja gesponnen und gesponnen. Ne? Also diese Narrative zu, was das bedeutet für die Nation und so weiter und so fort. Deshalb werden jetzt ja auch die ganzen Adidas-Trikots verramscht der deutschen Nationalmannschaft. Ne?
Ja, ja,
also,
klar.
Aber das ist so, da ist unglaublich viel hängt da dran. Ne? Also das ist auch ein Medienkapitalismus, der über diese Nationalismen und über die patriotischen Gefühle funktioniert. Also
das sehe ich auch. Da haben wir keinen Dissens. Genau.
Ja, und bei Zidane ist es ein gutes Beispiel. Der ist auch so eine Kippfigur, dessen Zugehörigkeit zur Nation war auch immer in Frage gestellt. Und immer dieses Pars pro Toto, ne, was wir auch unkritisch übernehmen, der steht dann für die algerischen Einwanderer in die französische Gesellschaft. Punkt. Und da ist ja schon so viel falsch dran an dem Satz, ne? Weil, also ich meine, ne, an dem Satz ist schon so viel falsch, weil Frankreich ist halt die kolonialistische Macht, und dann guckt man auch noch skeptisch auf die Algerier, die man sich mal so einverleibt hat im Zuge des Kolonialismus, dann sind das Einwanderer, dann werden die als andere bezeichnet, dann müssen die eine Dankbarkeit haben, dass sie für Frankreich jetzt in Frankreich sein dürfen und so. Und bei Zidane war das immer so, der hat legitimiert, wurde das dann 98. Und dann wurde der und die Mannschaft zu so einem Symbolbild für einen kurzen Moment des französischen Friedens einer pluralistischen Gesellschaft. Ne?
Das weiß ich. Also ich weiß, dass damals sogar die mediale Präsentation der französischen Nationalmannschaft darauf abhob, dass die eben so bunt gewesen
genau,
sei.
Genau, ja, klar.
Ja, das stimmt.
Und dann 2010, dieser
Ja, sind sie abgestürzt.
Ja, ja, aber nicht nur abgestürzt, das ist genau der Punkt, ne? Dann sind nämlich, da werden diese Debatten dann nicht unschuldig, sondern da sieht man dann immer, wie die Leute gerade in der Niederlage oder im Konflikt eben auf Bewährung Mitglieder dieser Nation sind. Und das, glaube ich, ist das
Interessante. Das ist eine interessante Formulierung, finde ich.
Ist für mich das Interessante an diesen Mechanismen, ne? Mesut Özil, den haben wir immer so, sage ich mal, hingenommen, ja, solange der da gut gespielt hat und keine, ne,
und sich nicht politisch geäußert hat.
Ja, und sich nicht geäußert hat, ne, genau. Und sobald aber, ne, die Herren Gündogan und Mesut Özil, ich bin jetzt ja kein Freund von Erdogan oder sowas, aber also es ist halt dann doch interessant, und das ist ein anderes Beispiel jetzt, aber es war halt sehr interessant, wie dann auf einmal wieder das Deutschsein dieser Leute dann eben zentral als Frage aufgeworfen wurde.
Und ja,
ich finde, das sagt eben viel über unsere Gesellschaft, weil das der Umgang damit ist. Der Umgang ist, ne, Leute als anders zu markieren und dann immer die Frage nach deren Zugehörigkeit zu stellen und ja irgendwie auch die Frage nach deren patriotischer Gefühle. Also, ne, wo
sind also für die Nation, für die sie jetzt gerade spielen.
Ja, genau. Oder für beide eben. Bei Mesut Özil steht ja dann schnell die Frage im Raum, kann man diese Affektbeziehung quasi zu zwei Nationen haben?
Ach so, ja.
Ne? Klar. Ja, ist doch so.
Klar, ne? Also klar. Das ist ja immer klar, ganz ist richtig.
Zentral
ist richtig.
Die Frage, ne? Ob man sozusagen, ne, obwohl man für Deutschland spielt, vielleicht trotzdem sich so für sich selber imaginiert, dieses türkische Nationaltrikot mal zu tragen, wäre auch schon cool gewesen, weil meine Familie daherkommt. Und das lässt, sage ich jetzt mal, der deutsche Durchschnittspatriot nicht zu. Ne?
Ja, ja, verstehe dein Argument. Ich will eine kleine, sozusagen historische Bemerkung einstreuen, aber mehr spielerisch. Ich weiß nicht genau wann, es war jedenfalls vor langer Zeit, als ich noch ein junger Mensch war, da hat mir mal jemand gesagt, ach, dieser Nationalismus, der sich verbindet mit diesen sportlichen Wettkämpfen, der sei ja eigentlich wunderbar, weil er ersetze die Auseinandersetzung, die man vorher kriegerisch geführt hat. Ja, also es gibt halt die Rivalitäten der Nationen und der Staaten, und auch in Europa hat es die ja über viele Jahrhunderte und gerade zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich dauernd gegeben. Und das waren ja furchtbare Dinge. Die finden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr statt. Und das sind ja jetzt doch schon fast 80 Jahre. Stattdessen finden sozusagen Ersatzkämpfe statt auf dem Fußballfeld, also hauptsächlich auf dem Fußballfeld, nicht nur, aber hauptsächlich auf dem Fußballfeld, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass das dort stattfindet, denn es scheint, oder stimmst du da nicht zu, das ist jetzt wirklich eine Frage, es scheint ja so etwas wie eine Rivalität zwischen Gruppen zu geben. Und zu solchen rivalisierenden Gruppen gehören auch Nationen. Und dann könnte man ja sagen, Gott sei Dank ist dieser Patriotismus nicht mehr so militärisch zentriert, sondern äußert sich dann in einem sportlichen Ehrgeiz.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also wenn man so das halbvolle Glas sehen will, dann klar, glaube ich schon. Ich will jetzt auch nicht immer nur Nein sagen. Ich finde, da ist schon was dran. Ich glaube, dass das, wenn wir es mal runterbrechen, dann ist natürlich ein Fußballspiel mit zwei verschiedenen Fankulturen, die sich gegenseitig anbrüllen und im schlimmsten Fall noch, sag ich mal, am Ende auf die Fresse hauen, ist dann immer
noch. Ist auch besser als ein Stellungskrieg, ja.
Als Krieg.
Ja, gut, aber, ja, gut. Also historisch gesehen ist es ja nun wahr, dass ein Patriotismus des 19. Jahrhunderts sehr säbelrasselnd dahergekommen ist. Und das ist jedenfalls nicht mehr überall der Fall. Ja.
Genau, aber ich glaube, dass das, was du ja gesagt hast, ein Teil dieses Chauvinismus ist ja genau dahin gewandert. Das ist ja mein Argument, ne? Also das
Ja.
Säbelrasseln
Ja.
ist halt das ja immer noch in der
Ja.
Auseinandersetzung. Aber klar, man kann natürlich sagen, das ist erstmal wahrscheinlich unumgänglich, dass Nationen, die also historisch in den Konstellationen sich zueinander befunden haben, wie das halt für Europa zum Beispiel der Fall ist, ja, dass das dann unumgänglich ist, dass man da irgend so ein Ventil braucht.
Ja.
Und ganz ehrlich, also ich finde das Interessante ist ja auch, also bei Benedict Anderson, der schreibt eben über diese Imagined Communities, über die Erfindung der Nation. So, und das ist ja das Interessante, das ist ja auch historisch, also für Historikerinnen ist das ja ein relativ neues Phänomen. Und gleichzeitig ist natürlich für die Imagination immer wichtig, wie lange es die Nation schon gibt. Also das ist
Ja.
so eines dieser Paradoxien, auf die er da so hinweist in diesem Text zu Imagined Communities. Und er verzwickt das ja auch so mit dem modernen Printkapitalismus. Also das hat sozusagen, vorher waren so Sachen natürlich tatsächlich auch regionaler, ne? Es
Ja.
war auch dialektischer und dann gab es eben eine Schriftsprache Latein. Und seitdem es sozusagen diesen Printkapitalismus gibt, in dem Texte in der jeweiligen Landessprache gedruckt werden und massenhaft verbreitet werden und Zeitungsjournalismus und so, seitdem gibt es ja überhaupt erst sozusagen diesen starken Bezug auf die Nation als Bezugsgröße, ne? Also es hat schon viel auch mit dem Übergang zur Moderne natürlich zu tun.
Ja,
Und da
gut.
kommen ja dann auch die Kriege, ne? Da kommen ja dann auch die Kriege. Und ich glaube, dass das halt in dem Sinne, ist das wahrscheinlich so, dass es so ein bisschen unumgänglich ist. Und dann wäre halt meine liebste Vorstellung, wäre halt so eine, ja, von mir aus eine Affektbeziehung zu dem Land und der Kultur, in der man groß geworden ist. Ich würde das halt für mich immer versuchen zu denken, oder kann es diese Praxis geben, in der größtmöglich inklusivsten Weise?
Ja,
Also
das
das
gut,
wäre
das
sozusagen
Ideal
mein
teile ich
Ziel.
ja. Ja,
Genau, dann, ich glaube, das teilen wir. Und dass man eben dann sagt, Mesut Özil ist eben mindestens so deutsch wie ich. Meinst du so? Und
also
zwar deshalb.
ich würde so eine Formulierung schon schwierig
Ich
finden.
auch, ja, ich auch,
Ne?
klar.
Also weil also da denke ich sehr formalistisch. Ja, so wie ich das auch gleich, da, ganz am Anfang gesagt habe. Ich denke so. Ich weiß nicht genau, was es heißen soll. Ich bin deutscher als ein anderer. Also gut, ich spreche hauptsächlich Deutsch, ja, und ich habe hauptsächlich in Deutschland gelebt. Aber es gibt vielleicht Deutsche, die sehr viel im Ausland gelebt haben und deshalb Deutsch mit Akzenten sprechen. Sind die deshalb weniger Deutsch? Also das finde
Aber ich
ich.
glaube, so läuft ja die Debatte, oder?
Ja, aber da mache ich nicht mit. Was
Ja,
ich
okay.
eben sagen will, ist, man braucht für diese Zugehörigkeitsdebatte nüchtern sachliche Argumente. Und was die Fußballmannschaft betrifft, das war ja mein Ausgangspunkt, ist es so. Nach meiner Kenntnis können nur solche Menschen für eine Nationalmannschaft antreten, die Staatsbürger dieses Landes sind. Ja? Und für mich ist es so, Deutsch ist jeder, der Staatsbürger dieses Landes ist. Und Leute, die sozusagen anderswo leben, sind dann zumindest mal in einem anderen Sinne Deutsch als diejenigen, die auch Staatsbürger sind. Aber also, ich mache nur darauf aufmerksam, dass ich so einen Satz wie A ist etwas deutscher als B, immer schwierig finde, weil man nicht weiß, welches Kriterium man da anwendet,
Ja,
nicht?
aber Rasse und Ethnie und ist ja genau eines. Das ist ja genau das, wie wir angefangen haben zu reden. Ne? Verstehst du? Klar, ich bin da genau bei dir. Ich
Hm.
finde, das ist ideal, das so zu sehen, aber de facto läuft es halt nicht so.
Ja, gut. Also ich bin da als Philosoph schon sehr daran interessiert, darüber zu reden, wie es sein sollte. Ja.
Okay, ja, klar. Aber gleichzeitig muss man ja einen Blick darauf haben, wie die Debatten laufen und in der
Also deshalb ist ja
Öffentlichkeit. Ja.
fruchtbar, dass wir miteinander diskutieren. Dann wären sozusagen beide Seiten des Problems. Ich will noch einen anderen Punkt erwähnen und bin gespannt, wie deine Haltung dazu ist. Also ich habe ein bisschen mich vorbereitet auf dieses Patriotismus-Thema. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, also in so einem Artikel, den ich gelesen habe. Patriotismus wird ja nicht nur gesehen als dieses emphatische, affektbesetzte Vaterlandsliebe. Ja? Also, wie schön es ist, ein Deutscher zu sein oder deutsche Frau, deutscher Wein und all sowas, ja. Sondern Patriotismus hat ja auch einen pragmatischen Aspekt, nämlich ein Patriot wäre diesem traditionellen Verständnis folge jemand, der bereit ist, seine eigenen Interessen zugunsten des Interesses des Vaterlands, ja, oder der Nation zu relativieren oder gar hintanzustellen. Ja, also jemand wäre zum Beispiel bereit, ohne große Vergütung Dienst in sozialen Zusammenhängen zu leisten. Das wäre dann doch eine positive Art von Patriotismus. Oder dass man regelmäßig seine Steuern bezahlt, ja, und nicht Steuern betrügt und so. Siehst du das nicht so? Siehst du nicht, dass es auch diese Art von wirklich pragmatische Dimension von Patriotismus geben kann?
Ich glaube, also für mich wäre das eher sowas
Solidarität.
ja, genau, das liegt für mich eher tatsächlich unter Solidarität und Gemeinschaft. Und dann ist halt, ja, die Bezugsgröße Nation ist ja gut, die gibt es, ne, aber die ist
Ja, auch weil der
historisch,
Staat derjenige ist, der
genau,
dann.
weil der Staat natürlich die Organisationseinheit stellt sozusagen. Und deshalb verstehe ich, dass es die gibt, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Stück weit kontingent. Und ja, und ich weiß nicht, also ich glaube, da wäre halt für mich die Frage, ob man das also am besten beschreiben kann mit dem Patriotismusbegriff. Also ich glaube,
Ah, ja, ich
für mich
verstehe.
wäre das schon eher so die Bezeichnung dieses Affektgefühls,
Ah,
ne?
ja.
Also so, aber das ist natürlich dann eine Frage der Definition und da gibt es eben, glaube ich, ja, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, aber herrscht ja so ein bisschen Uneinigkeit, glaube ich,
Ja,
in den
also
Debatten.
ich denke, der Schwerpunkt ist schon, jemand entwickelt einen affektiven Bezug zu einer bestimmten größeren Gruppe. Das wäre, und zwar ein affektiver Bezug, der eine gewisse Nähe zu Freundschaft und Liebe hat. Davon wäre jetzt aus meiner Sicht streng zu unterscheiden, eine Haltung, die damit verbindet, eine Geringschätzung anderer Gruppen und ein Überlegenheitsgefühl der eigenen Gruppe. Das wäre eben chauvinistisch. Und dann würde ich als weiteres Element noch sehen, ja, es kann pragmatische Dimension von Patriotismus geben, nämlich, dass man sich aufgefordert fühlt, zum Wohle der Nation nach Kräften beizutragen.
So wie die Pflegekräfte, für die wir dann geklatscht haben.
Ja, du bist ein alter Bösewicht.
Ja, aber ist doch so.
Ja, gut, aber gut, dann kann ich aber auch sagen, es gibt auch Leute, die bereit sind, die sozusagen soziale Dienste zu erfüllen, im Rahmen eines entsprechenden, wie heißt das, freiwilligen Jahres.
Ja.
Also,
Aber ich glaube, das sind im wenigsten Fall, tun die das aus patriotischen Gründen. Ich glaube,
sondern,
ich
weil
glaube,
sie
die
nicht
Leute
wissen, was sie
sind
gerade mit
gerade
ihrem Leben
die.
anfangen sollen.
Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Das ist jetzt eine fiese Unterstellung, dass du mir unterstellst, dass ich denen das unterstelle. Gerade FSJler sind doch eher so, die sagen, wir tun das sozusagen für, sage ich jetzt mal, im besten Fall die Weltgemeinschaft oder,
Also, du meinst, sie sind
ne?
kosmopolitischer.
Ich glaube, die sind kosmopolitischer und ich finde es auch als Geisteshaltung ist mir das auch sympathischer. Also es ist mir einfach sympathischer. Erstmal das sozusagen das Gemeinsame zu betonen und nicht die Differenz. Und das ist ja das, was ich sozusagen ein bisschen bemängel. Also ich glaube, die Denkfigur des Patriotismus setzt eben Abgrenzung voraus,
Das stimmt,
ne? Und
das
das
stimmt.
ist
Da
für mich ja
kann ich nichts gegen sagen.
das ist konzeptuell eben so. Und das ist Ich finde, das Krasse ist, du siehst ja, wie kritisch ich darüber nachdenke, rational, und gleichzeitig sieht man, wie mächtig dieser Affekt ist, denn ich gucke auch Spiele der deutschen Fußballnation. Jetzt kommt die Katze aus dem Sack hier, ne? Ich gucke Fußballspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich bin natürlich in erster Linie, würde ich immer sagen, ich bin Fußballfan und Fußball-SD, deshalb
Bin ich auch,
kann
ja.
ich mich auch mit den anderen Nationen freuen und so.
Ja, ich auch.
Aber ich merke schon die Affektbeziehung zu,
Ja, also.
ja, zu, ne, wenn also diese Hymne läuft, die ich halt kenne. Ich kann die italienische auch nicht mitsingen. Ich kann die deutsche und die amerikanische singen, aber das ist es auch. Ja, und deshalb, ich will damit sagen, also es kriegt mich ja schon. Also ich merke, also diese Affektbeziehung ist ja da und das ist auch super schwierig, sich dem zu entziehen, wenn man wie ich bin halt mit Fußballkultur groß geworden, sei es
Ja, das
durch
stimmt.
Reus, sei es durch meine freundschaftlichen Beziehungen. Also meine Freundschaftsbeziehungen in der Jugend sind geprägt von Fußball, also sind durchtränkt mit Fußball, ne? Und da ist man ja auch in einem Alter, wo man erstens geprägt wird. Und wo dann man zweitens auch unkritisch ist, was jetzt so Deutschlandfahne angeht. Ich meine, ich war 11 Jahre, als Deutschland 1990 Weltmeister geworden ist, ne, in Rom. Und das ist ein prägendes Ereignis gewesen.
1:0 gegen Argentinien, ne?
Ja, klar. Und dieses Kollektiv, in dem wir da geguckt haben, das war ja sozusagen
Ja,
die
die Straßengemeinschaft war das,
Straßengemeinschaft,
ne?
Public Viewing im Kleinen und so. Das war halt. Ist natürlich prägend gewesen. Und das kann man auch nicht sich wegdenken. Ich habe gestern mit Freunden telefoniert und wir haben alle gesagt, gerade auch jetzt wegen dieser Corona-Treiberei der UEFA und so, das ist ja wirklich
Furchtbar ist
gewissenlos.
das.
Es ist gewissenlos. Und trotzdem haben wir alle gesagt, wir haben natürlich alle bis auf einer haben das Finale geguckt und waren auch irgendwie involviert. Ne, nun haben wir auch eine Person, der ist doppelter Staatsbürger, auch noch die Englische. Und das.
Oh, tut mir leid für ihn.
Ja, genau. Und dann merkt man, da haben wir alle gesagt, wir wünschten, es wäre uns egaler. Ne?
Ja,
Also
gut.
sozusagen, das
Also,
ist halt so, so stehe ich dem gegenüber.
das ist ja wieder ganz beieinander. Da muss ich dir jetzt auch noch eine Konfession machen. Es ist bei mir so, ich freue mich, wenn die deutsche Nationalmannschaft gut spielt. Und dann ist es mir nicht einmal so furchtbar wichtig, ob sie gewinnt oder nicht. Ich freue mich einfach, dass sie gut spielen. Und ich freue mich da mehr, als wenn ich eine andere Nation, eine Nationalmannschaft gut spielen sehe. Aber noch ausgeprägter ist, wie sehr ich mich ärgere. Oder wie sehr mir das unangenehm ist, wenn deutsche Fußballnationalmannschaften furchtbar schlecht spielen. Und das für mich dramatischste Erlebnis dieser Art war, als die Rumpeltruppe von Rudi Völler 2002 in Korea und Südkorea und Japan Vize-Weltmeister geworden ist und gespielt haben wie, also unerträglich schlechten Fußball gespielt haben. Das war mir so unangenehm, dass ich wirklich die Spiele gar nicht geguckt habe. Ne? Also, das bestätigt gewissermaßen ex negativo diese Affektnähe, also diese Affektbesetztheit. Und das hat, muss ich jetzt auch zugeben, bezüglich der jetzt gerade vergangenen Europameisterschaft auch bei mir eine Rolle gespielt. Ich hatte gar keine Lust, die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen zu sehen.
Ach, siehst du, ich fand die gar nicht so schlecht.
Ja, ich hatte keine Lust, die spielen zu sehen, weil ich die Ergebnisse und die Spiele vorher auch zum Teil gekannt hatte. Ja, also ein 1:2 gegen Nordmazedonien. Ja, buh. Und dann immer wieder, also die lächerlichsten Gegentore. Aber bevor wir jetzt an Fußballfachsimpeln kommen, lass mal das verstecken. Ich will sagen, ja, ich
Nah genug
bestätige.
der
Ja,
Fußball-Podcast.
gut, da können wir nicht konkurrieren. Ne? Da gibt es ja Toni Kroos und Felix Kroos
Ja, und
und
Kicker
viele
nicht so
andere
toll.
wahrscheinlich. Ne? Also, aber trotzdem will ich noch Folgendes zu Ende sagen. Es ist schon auch für mich befremdlich, wie schwer es mir fällt, diese affektive Bezogenheit auf die Nation zu zu minimieren.
Ja.
Ja? Und in meinem Falle ist es so wirklich fast ausschließlich auf diese Fußballgeschichte noch bezogen. Ansonsten gibt es keine große affektive Leidenschaft für mich. Ich würde immer sagen, also auch das bin ich gespannt, wie du das jetzt kommentierst, ich würde immer sagen, ich lebe gerne in Deutschland. Es entspricht meiner Neigung zu geordneten Verhältnissen, dass diese Nation funktioniert, rein organisatorisch, ja, und dass wir verhältnismäßig wohlhabend hier leben können und es nicht dauernd irgendwelche Schlägereien und Polizeigewalt und so etwas gibt. Also, aber trotzdem würde ich nicht sagen, ach, was bin ich glücklich, zu dieser großartigen Nation zu gehören. Mhm. Was ich aber sagen will, ist, es bedeutet mir viel, dass ich mich im Deutschen, in der deutschen Sprache einigermaßen differenziert ausdrücken kann. Und das ist, wenn ich sagen sollte, gibt es eine enge faktische Beziehung zwischen mir und Deutschland, dann würde ich schon sagen, ja, die Sprache. Ja, also ein wesentlicher Aspekt meiner Beheimatung in der Welt ist, dass ich im Deutschen denke und spreche. Das ist bei dir vielleicht noch etwas abgemildert, weil du ja sehr viel Englisch sprichst, aber bei mir ist das hat das eine große Bedeutung.
Hm. Ja. Gut. Ja, also, ja, krass. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir meine eigene, ich bin in erster Linie tatsächlich ja Fußballfan und gucke ja auch tatsächlich super viel internationalen Fußball. Also und auch so internationalen Clubfußball und so, ich bin auch nicht in dem Sinne Patriot, wie viele andere das sind, dass sie dann primär die Bundesliga gucken und immer für die Bundesliga-Clubs sind, wenn es dann international ist. Und das bin ich nicht. Also ich würde sagen, bei mir ist es so, diese enge Verzahnung ist mit dem Fußballsport, und bei diesen EM-Turnieren und WM-Turnieren kommt natürlich die Nation dann mit rein. Und
ja,
das macht mich irgendwie innerlich unruhig, aber es macht eben auch was mit mir. So ehrlich muss man sein. So, das ist sozusagen meine Beziehung dazu. Also der Fußball hat mich mehr geprägt als die Nation.
Gut, ja, verstehe ich.
So, verstehe ich. Aber klar, wäre das in einer anderen Nation dann wahrscheinlich nicht der Fußball gewesen. Das muss man ja auch sagen.
Also wenn du zum Beispiel in Tschechien aufgewachsen wärst.
Ja, ich Hockeyspieler oder so wahrscheinlich.
Ja, ja, also das
oder, also ist, weiß man. Also
ja, ja, oder in Russland wäre es ja wahrscheinlich, oder in Kanada wäre es auf jeden Fall.
Ja, und in den USA sind es die großen drei und so. Also hegemoniale Sportkulturen sind ja anders, aber in vielen Nationen ist es eben Fußball. Ja, also das, also sozusagen so würde ich das beschreiben und so, also ich glaube, so rationalisiere ich das auch sozusagen für mich, um ehrlich zu sein. Ne? Und ja, und ich glaube tatsächlich, dass du weißt ja selber, also merkt man ja auch hier im Podcast, also ich bin jetzt im Deutschen, ich bin jetzt nicht so ein Poet wie du und auch nicht so, nicht ganz so wortreich im Deutschen, glaube ich, wie du, was eben tatsächlich damit zu tun hat, dass meine Arbeitssprache und Wissenschaftssprache ist eigentlich Englisch, und das fällt uns beiden ja auch immer auf, wenn ich dir dann mal deutsche Texte zur Korrektur gebe, da kracht es immer noch im
Gebäude. Ja gut, aber dafür blicke ich mit Neid auf deine englischen Texte, das muss man eben.
Und, aber ich glaube, das ist schon so dieses, ja, und gleichzeitig ist es natürlich so, da muss man ja auch ehrlich sein, was du gesagt hast, in puncto so Funktionieren der Nation oder wie auch immer, ne? Also eine gewisse politische Stabilität und auch eine ökonomische Stabilität, die wir hier ja wirklich immer erfahren, das ist natürlich einfach, es ist natürlich ein Stück weit ein Privileg, wenn man auf den Planeten guckt, dann hat man Schwein gehabt, dass man...
Ja, ja, ne, das meine ich eben auch.
Also dann ist es sozusagen, das ist auch nicht... unschuldig, das hat natürlich viel mit Ausbeutung zu tun und so.
Wir völlig klar. Ist völlig klar und ist ein Schatten, aber es ist andererseits auch so, wenn man ehrlich ist, freut man sich doch, dass man auf dieser Seite sitzt.
Ja, ja, also ich meine, ich denke jetzt immer, na klar, man denkt das nicht, wir haben zwei kleine Kinder hier, ne? Das ist natürlich schon, macht einen Unterschied, dass man ja, in erster Linie darauf achten muss, dass sie nicht vors Auto laufen, ne?
Ja.
Und dass man nicht also die Sorge haben muss, dass da
Dass
andere
sie
Sachen
sich
jetzt
nicht
ständig passieren. Ne?
ernähren können, ne?
Ja, genau. Immer Hunger haben. Ja.
Ich wollte noch eine Pointe bringen, die mit meinen jüngsten Erlebnissen zusammenhängt.
Ah, das ist dann der Abschluss hier.
Ja, der muss nicht sein,
Doch,
aber ich
okay.
glaube, wir sind allmählich so, gehen auf die 50 Minuten zu, nehme ich an.
55.
Ah, ja gut, dann wird es auch Zeit. Wie du weißt, bin ich, wie du selber, in erster Linie Fußballästhet und nicht Fan einer bestimmten Mannschaft. Aber ich habe so eine gewisse Nähe zu Borussia Mönchengladbach gehabt. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist, weil ich ja da in der Gegend aufgewachsen bin und das die nächste Stadt für unser Dorf war. Und zweitens, weil als ich mich mal als Erwachsener ernsthaft für Fußball zu interessieren begann, war Borussia Mönchengladbach eine sehr gut spielende deutsche Mannschaft. Jetzt aber vor einigen Tagen ist mir etwas ganz Merkwürdiges passiert. Nämlich, wie du weißt, waren wir in Bremen. Ich fand Bremen eine tolle Stadt und ich fand die Bremer ein sehr munteres Völkchen und habe mich so wohl gefühlt in diesen 3 Tagen da, dass ich wirklich zum Abschluss am letzten Tag einer Kellnerin gesagt habe, ab jetzt bin ich Fan von SV Werder Bremen. Und tatsächlich bin ich das auch. Und ich habe auch eine Kappe nicht vom SV Werder Bremen, aber von der Stadt mir angeschafft. Und ich halte das, also ein bisschen albern jetzt das zu sagen, aber wir sind ja hier ganz ehrlich, ich halte das für eine Art von Emanzipationsschritt, nicht? Ich will nicht mehr einfach, weil ich zufällig in der Mönchengladbacher Gegend aufgewachsen bin, sagen, ich bin für Mönchengladbach, sondern ich will jetzt sagen, mein Herz hängt irgendwie doch an den Bremern, weil das eine so schöne Stadt ist und weil das so nette Leute sind und weil die so entspannt sind, über das erstaunlich entspanntes Völkchen, fast schon, um an den Anfang anzuklären, fast schon dänisch. Ja. Ja, jetzt bin ich total ausgelaugt. Ich habe viel gelernt.
Ja, ich, du, ja, also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass bei den Clubs ist es ja bei mir so, da bin ich dann für die Clubs, die, also ich bin ja auch so sekundärer Gladbach-Fan, aber nur weil mein Bruder ja so ein überzeugter Gladbach-Fan
Ja.
ist. Also das ist sozusagen die Bruderliebe, die mich da in die Loyalität, also die mich da loyal sein lässt.
Ja,
Und
das ist auch
also
ein
ich
Aspekt bei
glaube,
mir natürlich
und
noch
das kommt
immer.
ja auch über dich. Und die Nähe von Aachen zu Gladbach, da wird man ja Köln oder Gladbach-Fan. Und ansonsten habe ich es ja da nicht so mit stabiler Fanbeziehung.
Ja, habe ich auch nicht so sehr. Habe ich auch nicht so sehr.
Aber ich verstehe das auch, dass es die Orte sind. Also ich kaufe mir ja auch immer Fußballshorts als sozusagen als Souvenirs in den Städten, in denen ich bin und so von den Mannschaften und halte es ja dann auch immer mit den Städten, die mir sympathisch sind.
Ja gut, also das finde ich aber eine eigentlich ganz naheliegende, nicht? Also Entscheidung, denn ich glaube, wir waren uns ja einig, dass ein wesentlicher Aspekt dieser Patriotismusdebatte mit der Affektseite von Patriotismus zu tun hat. Und wenn man Fankultur jetzt auch in diesen Kontext hineindenkt, dann kann man ja sagen, ja, na, natürlich da, wo die Liebe am größten ist, da ist auch das Phantom am natürlichsten. Und im Augenblick, also wer weiß, wie lange diese Liebe hält, aber im Augenblick gibt es für mich eine gewisse Neigung zu SV Werder Bremen.
Das sei dir gegönnt. Und
Ich
dann
danke dir.
ja, wünsche ich dir alles Gute. Beim nächsten Mal dann hoffentlich mal wieder in
Ja,
Person.
jetzt waren wir ja wieder über Skype. Aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Jedenfalls habe ich eine sehr muntere Stunde mit dir jetzt hier verbracht. Ähm,
Gleichfalls. Und
und
dann
äh, ja, grüß deine Familie, grüß die
mache
beiden
ich.
süßen Kinder und deine liebe Frau. Und wir bleiben in ständigem Kontakt.
Tun wir. Grüß die Mami und dann
Mache ich. Die ist ja, glaube ich, gerade zu heute nach Hause gekommen.
bleibt gesund, ihr Lieben. Und sie hat
Ja.
ausnahmsweise mal nicht angerufen. Das ist ja auch schon gut.
Ja, das stimmt. Ja, okay, tschüss.
Mach's
Bis
gut.
bald, ne? Tschüss.